Detektor FM. Zurück zum Thema.
Medizin studieren darf nur, wer im Abi einen Einserschnitt hat oder sehr lange auf einen Studienplatz wartet. Aber ist das überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute geurteilt, nicht vollständig, denn in seiner derzeitigen Form verletzt das bisherige Auswahlverfahren die Chancengleichheit der Studierenden. Deshalb muss die Studienplatzvergabe im Fach Medizin künftig anders geregelt werden. Unter anderem sollen Universitäten standardisierte Eignungsgespräche durchführen und die Zahl der Wartesemester stärker begrenzen. Ob das ausreichend ist und welche Fähigkeiten man im Medizinstudium überhaupt braucht, das frage ich Jael Adler. Sie ist Ärztin und Buchautorin und ich sage erstmal schönen guten Tag, Frau Adler.
Guten Tag, hallo.
Frau Adler, das Bundesverfassungsgericht hält das aktuelle Verfahren der Studienplatzvergabe für teilweise verfassungswidrig. Das müssen Sie ja auch durchlaufen haben. Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
Also ich sehe ja, im Laufe des Studiums gibt es ganz verschiedene Stärken und Schwächen. Die gab es bei mir, die gab es bei meinen Studienkollegen und am Ende kommen ganz unterschiedliche Berufsbilder im Arztberuf heraus. Die einen, die sind in der Praxis tätig, die anderen sind an der Klinik, andere wollen forschen, die nächsten gehen in die Pharmaindustrie und andere arbeiten journalistisch oder machen sonst vielleicht auch politische Dinge oder, ne, also es gibt ganz viele Dinge, die man mit seinem Studium anfangen kann und deswegen denke ich, dürfen die Studenten auch unterschiedlich sein. Es ist halt so, dass man verschiedene Fähigkeiten mitbringen muss, um das Studium überhaupt erstmal zu überleben, zu überstehen. Also es ist ja sehr naturwissenschaftlich gerade am Anfang und das liegt nicht jedem. Und eine gewisse, ja sagen wir mal, fachliche Voraussetzung muss man mitbringen, sonst kann man da einfach das nicht durchlaufen. Aber es gibt ganz viele andere Fähigkeiten, gerade wenn man mit seinem Patienten dann eines Tages arbeiten will, die sind ja sowas wie Empathie, Gesprächsführung, Aufmerksamkeit, wie leite ich jemand, begleite ich jemand durch seine Krankheit. Das sind ja auch Fähigkeiten und die kann man natürlich schwer anhand von irgendwelchen, sagen wir mal, mathematischen Tests erfahren. Und deswegen kann man verschiedene Stärken auf verschiedene Arten, sagen wir, untersuchen und dann entscheiden, ob das ein Mensch ist, der dieses Medizinstudium und auch den Beruf dann später durchlaufen und bestehen und auch erfolgreich bestehen kann.
Wie kann man diese Eigenschaften, die Sie gerade genannt haben, Empathie, soziale Kompetenzen, denn gut, klug prüfen bei jungen Menschen, die gerade Abitur gemacht haben, wenn man eben nicht auf die Zensuren nur gucken soll?
Das kann man sicherlich am ehesten, wenn man vielleicht den Lebenslauf sich anguckt und schaut, hat denn dieses Kind oder der Jugendliche schon Praktika gemacht im Krankenhaus, im Altenheim oder sich sonst irgendwie sozial engagiert. Ich finde, das ist etwas, was man bei vielen Medizinern findet. Manche haben ja auch vorher zum Beispiel Krankenschwester oder Pfleger gelernt oder ne, so haben sich schon mit Medizin und Gesundheit auf viele Weise beschäftigt. Das wäre ein Zeichen. Und dann kann man natürlich im Gespräch gucken oder wie es auch an einer Privatuni in Deutschland gemacht wird, ein Rollenspiel, also wie würde jetzt dieserjenige mit einem schwierigen Patientengespräch umgehen? Also da ist zum Beispiel erwähnt worden, 17-Jährige möchte sich einer Schönheits-OP unterziehen. Wie geht man damit um als Arzt? Ne? Und dann kann man das also zusammen üben und schauspielern und gucken, ob das so in das Konzept der jeweiligen Uni beispielsweise passt. Klar, das sind alles subjektive Dinge. Das kann man sicherlich auch standardisieren, vielleicht auch Psychologen zur Hilfe nehmen, um sowas zu entwickeln. Aber das persönliche Gespräch, den Menschen sich als Ganzes angucken, ist immer besser, als das nur mit einer Maschine und mit Zahlen machen, ist ja klar.
Wenn man Sie fragen würde nach alternativen Auswahlkriterien, wenn Sie jetzt ein neues Verfahren mitentwickeln sollten für künftige Bewerber für ein Medizinstudium, was wären denn die wichtigsten Punkte, die Sie abfragen würden?
Also ich würde mir schon auch natürlich die Schulnoten angucken. Vielleicht nicht den Enddurchschnitt, weil der variiert ja auch in jedem Bundesland und Jungs sind manchmal auch so ein bisschen weniger angepasst als Mädchen. Also da würde ich nicht zu streng auf die Schulnote achten. Ich würde auf den Lebenslauf achten. Ich würde auf das persönliche Gespräch achten. Ich finde, ein Rollenspiel ist keine schlechte Idee. Und natürlich würde ich, weil ich auch ein Mensch bin, der Menschen mit Emotionen und auch subjektiv durchaus betrachtet, natürlich würde ich auch mir einen Bewerber anschauen, wie ich ihn finde, wie er oder sie argumentiert und was die Ziele sind und wo man sich sieht. Aber ich muss nochmal sagen, es gibt auch Mediziner, die sind nicht verbal stark und die sind auch nicht jemand, der Lust hat, die ganze Zeit mit dem Patienten zu reden. Aber das sind vielleicht gute Forscher und Wissenschaftler. Oder auch Radiologen, die halt vielleicht den ganzen Tag eher am Bildschirm sitzen, wobei da gibt es auch ganz persönlich Zugewandte. Aber ich finde, das sind nicht immer so harte Kriterien. Das ist ganz schwierig, eine Gesamtmischung an Kriterien zusammenzustellen.
Wenn man weggehen sollte oder wenn auch standardisierte Eignungsgespräche dann vielleicht nicht so zielführend sind, weil eben, wie Sie gerade sehr schön ja beschrieben haben, Mediziner in ganz unterschiedlichen Bereichen letztlich tätig sein könnten und mehr oder weniger soziale Kompetenz brauchen, je nachdem, wo sie mal landen. Das klingt alles nach relativ viel Aufwand, wenn man das wirklich so durchziehen wollte, individualisieren. Rollenspiele, auf die Menschen eingehen, vielleicht auch mehr als ein Eignungsgespräch. Ist das Ihrer Meinung nach in der Realität überhaupt machbar?
Also das ist ja eher was, es ist eine gesellschaftliche Frage und es muss ja auch was kosten. Ne? Sowas zu organisieren ist ja sehr teuer. Finde ich ganz schwierig, kann ich eigentlich gar nicht gut beantworten. Ich erinnere mich, ich hatte damals, also ich bin jetzt 44, als ich da nach dem Abitur war, auch einen Medizinertest abzuleisten. Das war so eine Art Intelligenztest und ich weiß gar nicht, wie gut ich damals abgeschnitten habe, aber man fühlt sich da auch punktuell mal als Versager und am Ende, also wenn man da irgendwelche Schlauchbilder nicht perfekt erkennt oder Zahlenreihen nicht perfekt zu Ende führt. Also ob das jetzt so eine Riesenaussagekraft hatte damals, weiß ich nicht. Und ich kenne halt auch Kollegen, die sind nicht so doll gewesen in der Schule, gerade auch männliche, und die sind jetzt so tolle Forscher und Ärzte geworden und bringen die Wissenschaft weiter und die Medizin. Und also manchmal ist es wahrscheinlich auch einfach ausprobieren und dieses Risiko eingehen. Man könnte natürlich sagen, ja, das Medizinstudium ist unheimlich teuer, ne? Vielleicht kann man das auch irgendwie einkommensabhängig regeln oder sowas, oder das, ne, dass man selber vielleicht auch später was zurückbezahlt, je nachdem, wie erfolgreich man dann das Studium durchlaufen hat. Das sind ja alles mögliche denkbare Ansätze.
Es gibt ja tatsächlich bei den staatlichen Universitäten den größten Andrang auf das Medizinstudium, was Sie gerade erwähnt haben, solche Modelle der Finanzierung. Es gibt ja jetzt auch schon wenige Alternativen, aber es gibt sie, um den NC zu umgehen und zum Beispiel an privaten Hochschulen zu studieren. In Wittenherdecke zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, das kostet relativ viel an Semestergebühren, ja, aber es gibt aber es gibt verschiedene Modelle, wie man das finanzieren kann und das eben, wenn man später im Beruf ist, auch zurück zahlt diese Gebühren. Und die machen das auch schon mit diesen individualisierten Auswahlgesprächen. Halten Sie das für eine legitime Option oder sollte es wirklich die Möglichkeit geben, dass jeder unabhängig vom Einkommen oder vom verfügbaren Geld Medizin studieren kann?
Na, dort wird es ja so gemacht, dass man tatsächlich beim ganz geringen Einkommen auch nichts bezahlt, wie ich das verstanden habe, und dass man eben auch hinterher etwas bezahlt. Ich meine, wir haben einfach in unserem Unisystem das nicht, dass man zahlt. Also in anderen Ländern ist das üblich, hier nicht. Und dann will man nicht gerade bei der Medizin Leute ausgrenzen, die jetzt vielleicht aus schlechter verdienendem Elternhaus kommen. Ne? Das wäre schade, weil wir brauchen Ärzte auch aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das ist ja klar. Also eine Gesellschaft muss immer alle Einflüsse auch haben und jedes Berufsbild im Grunde auch. Aber wenn es so gelöst ist, dass eben das vielleicht einkommensabhängig ist oder dass man eben so eine Art BAföG, dass man das halt hinterher wieder zurückzahlen kann, ne, wenn man dann im Beruf angekommen ist und erfolgreich ist, das ist ja dann schon wiederum fair. Also dann kann es, wenn dann jeder trotzdem Zugang hat, dann kann das eine Möglichkeit sein. Das Medizinstudium ist teuer. Also wenn es gut läuft, man braucht Materialien, man muss diesen Anatomiekurs machen, man braucht kleine Gruppen, man braucht viel praktische Erfahrung. Auch die naturwissenschaftlichen Fächer im Labor, das ist sehr, sehr aufwendig und klar kostet das etwas. Und ich finde natürlich meinen Beruf, den Arztberuf, einen ganz tollen und wichtigen Beruf. Und ich möchte, dass der immer mit hoher Qualität gelehrt wird und hoffe das auch für die Zukunft. Und wenn das etwas kostet, dann ist es etwas vielleicht, was die Sozialgemeinschaft dann auch wieder tragen darf.
Die Zulassung zum Studienfach Medizin soll und muss künftig überarbeitet werden. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Der NC ist zumindest in Teilen verfassungswidrig, und über dieses Thema und wie man das vielleicht angehen kann und was künftige und angehende Ärztinnen und Ärzte eigentlich können müssen, darüber habe ich mit Jael Adler gesprochen. Sie ist Ärztin und Autorin. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.